Was soll ich jetzt essen? Darf ich denn schon wieder essen? Ich habe doch noch den Schokoriegel im Schrank. Wenn dir solche Gedanken bekannt vorkommen, bist du nicht allein. Das nennt man Food Noise. Das sind ständige, unerwünschte Gedanken an Essen, die sich kaum abschalten lassen. Selbst dann, wenn man eigentlich keinen echten Hunger hat. Für viele Menschen mit Adipositas kann dieses Gedankenkarussell eine zusätzliche Belastung sein und den Alltag sowie die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Wichtig ist dabei zu wissen, Adipositas ist eine chronische Erkrankung und kein selbstverschuldetes Lifestyle-Problem. Eine aktuelle Umfrage von Novo Nordisk zeigt, dass jede zweite Person mit Adipositas Erfahrungen mit Food Noise hat. Die gute Nachricht ist, Food Noise und Adipositas sind behandelbar und niemand muss diesen Weg allein gehen. Auf über-gewicht.de findest du verständliche Informationen rund um Adipositas und Food Noise. Außerdem kannst du dort ärztliche Unterstützung finden. Entweder bei spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in deiner Nähe oder per Videosprechstunde. Also, klick rein auf über-gewicht.de. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Schulter- und Halswirbelsäulenbereich und damit der gesamte Nackenbereich, die gehören unmittelbar zusammen. Viele beispielsweise, die Schulter-Nacken-Probleme haben oder im HWS, im Halswirbelsäulenprobleme haben, haben eigentlich Probleme an der Schulter oder umgekehrt. Deswegen muss man das immer praktisch parallel betrachten. Der Nacken, der Schulter-Arm-Bereich ist extremst anfällig dafür. Insbesondere, weil es sind ja auch nur kleinere Muskeln, filigrane Gelenke, alles muss zusammenspielen. Und wenn wir da eine Anfälligkeit haben, dann führt dies unmittelbar erst einmal zu Verspannung.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln.
Anja, ich grüße dich.
Ingo, bei manchen Männern hat man ja das Gefühl, dass sie das ganze Jahr über T-Shirts tragen. Gehörst du eigentlich auch zu dieser Kategorie, Mann?
Nein, du kennst mich ja gerade. Sitze ich dir auch nicht im T-Shirt gegenüber. Frühling heißt, dass ich natürlich dann auch bevorzugt kurzärmelig trage. Ja, aber es passt macht einfach.
Du sagst es, der Frühling ist da und alles will wieder raus, auch die Arme. Warum zeigen wir, Männlein und Weiblein, jetzt eigentlich wieder mehr Arm? Doch nicht nur wegen der hohen Temperaturen, oder?
Nee, weil wir natürlich auch uns gerne wieder in frühlingshafter Bekleidung zeigen wollen. Das hängt unmittelbar damit zu, dass wir ja die Hormone plötzlich eben auf einem ganz anderen Niveau haben. Wir haben Serotonine, die machen uns glücklich, die machen uns fröhlich. Wir wollen raus an die frische Luft. Wir wollen endlich wieder die Augen voller Sonnenlicht getankt haben. Insofern gibt es viele eben Veränderungen, Licht und Wärme wieder zu verspüren. Ja, die Frühlingsgefühle, das ist so, wie man es insbesondere beschreiben kann. Also Lust auf mehr Bewegung, weniger Kleidung, mehr Energie und vor allem ja auch endlich mal wieder den Vitamin-D-Speicher auffüllen. Das ist gerade im Frühling unsere Aufgabe.
Ja, und deswegen wollen wir natürlich alle straffe Oberarme haben.
Nee, ich glaube, da denken die wenigsten Leute an Vitamin D, wenn sie mit einem T-Shirt rumlaufen. Es geht eher um Ästhetik natürlich auch, was die meisten machen. Und gerade die Jungs, die Pumper, da sowieso. Aber auch immer mehr Mädels achten natürlich so ein bisschen auf ihre Muskulatur mittlerweile. Ja, und da spielen die Oberarme ja eine ganz besondere Rolle. Und es ist so ein bisschen, ja, das Zeichen, wie vital, wie leistungsfähig man doch ist. Und da zeigt man gerne, was man so hat. Doch, starke Arme sehen eben nicht nur gut aus, sondern sie sind auch für die Funktion von vielen Dingen des Alltags einfach wichtig.
Genau so ist es. Und deswegen beackern wir heute auch mal dieses Thema. Straffe Oberarme, starke Schultern, besser leben. Was sind die Gründe für schlaffe Oberarme? Wie beeinflusst Schulterbeweglichkeit die Kraftentwicklung der Arme? Was ist eine Frozen Shoulder? Diese und andere Fragen wollen wir heute klären und dazu werden wir vor allem wieder schnelle und einfache Übungen vorstellen, also Quickies, die unsere Arme und Schultern stärken. Doch lass uns zunächst einmal einen Blick auf die Anatomie von Armen und Schultern werfen. Wie sind sie aufgebaut und welche Funktion erfüllen sie in unserem Körper?
Also wenn man das anatomisch mal betrachtet, dann ist ja der Arm über die Schulter am Rumpf befestigt. Und es gibt eben nicht nur ein Gelenk, sondern es sind viele Gelenke. Und genau das macht die Schulter so anfällig. Das heißt nämlich, dass sie unheimlich filigran ist und auch der große Kopf des Oberarms beispielsweise, der passt gar nicht so richtig in die Pfanne des Schultergelenkes. Und dann hängt das Schlüsselbein da noch mit zusammen, das Schulterblatt hängt da noch mit zusammen. Und all das zusammen führt zu der Beweglichkeit, die die Schulter braucht für das, was wir alles so tun. Daran erkennt man schon, die Schulter ist die komplizierteste Gelenkstruktur, die wir wohl haben, weil sie eben aus vielen kleinen oder größeren Gelenken besteht, mit verschiedenen Knochensystemen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Notwendigkeit, da der Oberarmkopf nicht so optimal in die Pfanne passt, spielt die Muskulatur eine noch viel größere Rolle. Das sind nämlich keine Sicherung über knöcherne Elemente, wie beispielsweise im Hüftgelenk, wo alles schön, wunderbar zusammenpasst. Hier muss die Muskulatur wahnsinnig viel große Effekte ausüben, um die Schulter zu stabilisieren und bewegen zu lassen. Dazu spielt übrigens die sogenannte Rotatorenmanschette, so heißt die, das sind vier Muskeln, eine bedeutsamste Rolle, aber dazu erstmal später. Kommen wir mal zu den großen Muskeln, die wir ja unter den T-Shirts erst einmal so glänzen sehen, hoffentlich. Das ist nämlich der Bizeps, das ist der vordere Oberarmmuskel, der besteht aus, wie das Wort schon sagt, Bi, aus zwei Köpfen, aus einem kurzen und einem langen Kopf, Biceps brevis und longus. Und der beugt den Ellbogen, hebt Gegenstände und ist insbesondere auch für Zugbewegungen extrem wichtig. Auf der anderen Seite des Oberarms liegt der Trizeps, also drei Köpfe hat der. Der streckt den Ellbogen und stabilisiert die Schulterbewegung, insbesondere dadurch, dass er alles eben möglich macht. Und das ist eine Muskulatur, die häufig ja dann im Mittelpunkt steht, wenn man sagt, ich habe so Winkeärmchen. Das ist der Trizeps. Dann haben wir natürlich am Unterarmmuskel. Das wissen alle Golfer und alle Tennisspieler, wie problematisch das ist, weil die setzen am Ellbogen an, an der Innenseite oder Außenseite. Dann hat man ja den Golferellbogen oder den Tennisellbogen. Und die ziehen dann letztendlich bis zum Handgelenk und beugen dort und strecken die Finger und die Hand insbesondere. Also es ist die Greifmuskulatur, die da über die Unterarme quasi auf uns einwirken kann. Und wir haben natürlich eben die ganzen Bewegungen des Schultergelenks, Flexion, Extension, Rotation, Zirkumduktion heißt, also Drehbewegungen um 360 Grad, so beweglich ist ja letztendlich die Schulter. Und deswegen eben wird sie durch die große Rotatorenmanschette so stabilisiert, die Kapsel hilft natürlich, auch Bänder hilft natürlich, damit sie nicht aus der Pfanne herausgerät. Denn das ist eine der wichtigsten Aufgaben, auch heute machen wir Übungen dazu, den Schulter- und den Oberarmkopf zu zentrieren in der Pfanne und eben nicht hochgezogen wird, wie wir es häufig so im Alltag machen. Damit verändern wir so die Lage des Zusammenspiels der knöchernen Systeme und Elemente und genau das ist eines der Hauptprobleme.
Also gilt es, die Muskulatur zu stärken? Nicht aus Luxusgründen, sondern eben, es ist ein Pflichtprogramm. Ne?
Es geht also nicht nur ums Posing, ums Pumpen. Ja, es geht also nicht um Ästhetik, sondern gerade viele Alltagsbewegungen wie Tragen, Schieben, Ziehen, Drücken, Hangeln. Ja, all das hängt an der Leistungsfähigkeit der Muskulatur im Bereich des Schultergelenks.
Ja.
Und auch an der Funktionalität des Schultergelenks.
Ja, und was sind denn überhaupt die Gründe für schlaffe Arme?
Ja, was ist auch immer schlaff? Also schlaff heißt natürlich einerseits, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr der Muskulatur erbracht werden kann ausreichend und oder, dass die Muskelmasse nicht mehr vorhanden ist, dass der Muskel verschwunden ist. Das ist insbesondere beispielsweise beim Trizeps häufig der Fall. Ja, das heißt die Rückseite, den Bizeps, da hat man schon mal so ein bisschen Augen, da immer beugen, streck, hebt man Gegenstände, ja, und senkt sie langsam ab, aber die Trizepsbewegung, die Rückseite der Oberarmmuskulatur, die trainiert man einfach viel zu wenig. Und insbesondere deswegen, ja, um auch die Harmonie der Muskelgruppen untereinander in der Wirkung auf das Gelenk eben optimal zu halten, heißt das, dass das Grundproblem für die schlaffen Arme zu wenig Muskelmasse ist, gerade des Trizeps. Wir haben häufig auch, gerade bei Frauen, ein schwächeres Bindegewebe sowieso, ne, dann ist, haben wir sowieso eine andere Muskelstruktur und eine andere bindegewebige Struktur. Wir haben manchmal auch für schlaffe Arme ja eine genetische Veranlagung und da sind Frauen auch aufgrund der hormonellen Ausstattung eben einfach schlechter gestellt als die Männer. Und manchmal natürlich auch der gewünschte starke Gewichtsverlust, kalorische Restriktion, das führt zum Muskelabbau und schon habe ich den Salat, dass eben nicht genutzte Muskeln plötzlich weg sind.
Mhm. Und können schlaffe Oberarme wieder straff werden?
Ja, ich glaube ja.
Mach uns Hoffnung.
Ja doch, das mache ich natürlich. Es braucht Zeit, das ist alles. Ja, und je nachdem, von wo du herkommst, man braucht eine gewisse Ausdauer, aber natürlich auch Ernährung, die dazu passen muss und vor allen Dingen die richtigen oberarmstraffenden Übungen. Und ich denke, da reden wir heute drüber.
Du sagst es. Dann stellen wir uns doch gleich mal zwei Fitness-Quickies für starke Oberarme vor.
Ja, machen wir mal die erste Übung. Das ist ja so die Bizeps-Curls, so nennen wir die. Da hältst du in jeder Hand einen schweren Gegenstand. Das kann eine Hantel sein, das kann für Anfänger eine gefüllte Wasserflasche sein, also einen schweren Gegenstand. Das kann auch eine Tasche sein, die gefüllt ist mit Sand, mit Steinen, auch das geht ja. Dann stellst du dich aufrecht hin, lässt die Arme hängen und dann beugst du die Arme, indem du das Gewicht anhebst, nach oben Richtung Brust. Und dann senkst du es langsam wieder ab, denn die Rückbewegung ist genauso wichtig wie die Hebebewegung. Das ist eine ganz einfache Übung und man wird ganz schnell merken, wieso der Oberarmmuskel richtig ans Brennen kommt. Und das ist genau die richtige Dosierung. Zweite Übung, wir machen Seitheben. Das heißt, wir haben dann nicht einfach diese frontale Bewegung, sondern wir stehen aufrecht mit leicht gebeugten Knie, um so einen stabilen Stand zu haben. Dann nimmst du wieder die Hantel oder die Wasserflasche oder eine gefüllte Tasche in jede Hand. Und dann hebst du die Arme samt Gewicht an den Seiten bis auf Schulterhöhe hoch. Also Seitheben auch genannt. Immer versuchen, dass die Ellbogen nicht komplett durchgestreckt sind, weil dann werden sie zu stark belastet. Ist der Hebel einfach zu groß und auch die Belastung auf die Muskulatur primär zu halten. Also dann hältst du kurz, wenn du oben bist, senkst sie ganz langsam wieder ab. Auch eine wunderbare Übung, gibt auch übrigens eine schöne Figur.
Und inwiefern sind diese Übungen zugleich gut für unsere Schulter?
Natürlich, du weißt, dass insbesondere die Hebebewegungen, du machst ja nichts anderes, als in der Regel auch im Alltag immer die Arme nach vorne, nach oben, zur Seite zu heben.
Mhm.
Und das heißt also, insbesondere sind sie für die Schulterbeweglichkeit einerseits notwendig, weil die Schulter braucht 360 Grad Beweglichkeit und deswegen ist Überkopfarbeiten auch im Training bei den Übungen so unheimlich wichtig. Und zum Zweiten ist es für die Kraft wichtig, weil nur mit Kraft wird einerseits Gelenk stabilisiert durch Muskelmasse zusätzlich plus eben die richtige Kraft, um Lasten zu heben und zu tragen.
Wer hätte das gedacht?
Was bedeutet es für die Schulter, wenn wir mit gestrecktem Arm zum Beispiel eine volle Kaffeekanne hochheben und dann wieder hinstellen? Welche Kraft wirkt auf die Schulter ein?
Das glaubt man kaum, ne? Das ist riesig, weil durch diese Hebel und gerade bei gestrecktem Arm ist die Last ja ziemlich weit weg. Da wirkt eine wahnsinnig hohe Druckbelastung auf die Gelenkfläche. Das ist ähnlich so, als wenn du mit 100 Kilogramm auf diese Struktur drücken würdest. So ist bei diesem gestreckten Arm die Beanspruchung, selbst bei einer Kaffeekanne, extrem hoch. Wobei natürlich am ausgestreckten Arm wiegt so eine Kaffeekanne nur 1 Kilo. Erstmal faktisch, aber dadurch, dass ich durch das Hebelgesetz dann einfach größere Kräfte wirken lasse, ist das quasi das Hundertfache an Last, welches auf das Gelenk einwirkt.
Und du hattest es gerade schon gesagt, das ist ja eben das komplexeste Gelenk, also kann es das auch gut vertragen?
Erst einmal ja, wobei es ist eben auch das anfälligste Gelenk.
Mhm.
Ja, das muss man wirklich sagen, aufgrund der Filigranität. Die Hauptaufgabe des Schultergelenkes ist, beweglich zu bleiben. Und so sollte auch immer der Schwerpunkt erst einmal auf der Beweglichkeit liegen. Und parallel dazu dann noch die Stabilität. Und danach erst die große Kraft und vor allen Dingen die große Muskelmasse. Weil zu viel Muskelmasse ist auch nicht gut. Weil dann bestimmte Bewegungsamplituden nicht mehr möglich ist, weil die Masse einfach im Wege ist. Deswegen oberste Priorität Beweglichkeit bei maximaler Sicherung der Stabilität. Die Bewegungsmöglichkeiten sind das Entscheidende. Was machen wir zum Beispiel? Den Arm einfach mal bis ganz nach oben strecken, halte ich für ganz wichtig. Also quasi um 180 Grad bis zur Decke die Fingerspitzen strecken. Das sollten wir jeden Tag mal machen. Oder eben wie so eine Windmühle kreisen. Ja, das erhält einfach die Beweglichkeit, die wir tagtäglich benötigen. Wenn wir nach rechts und links uns drehen, brauchen wir mindestens immer eine 90-Grad-Bewegung, um bestimmte Dinge auch seitlich anzuheben. Und insofern erkennt man, nach hinten ist es nicht ganz so beweglich. Da haben wir eine Beweglichkeit im Schulter von 30 bis 40 Grad. Und das wird alles eben gewährleistet durch die 4 kleinen und großen Gelenke, die vielen Muskelgruppen und vor allem Sehnenbändern und Gelenkkapseln. Und man merkt ja auch, wenn du mal eine Schulterverletzung gehabt hast oder was, wie schnell die Beweglichkeit nachlässt. Weil die Bänder und die Kapsel hier so extrem straff sind. müssen wir verhindern, dass sie noch straffer werden und damit dann die Beweglichkeit des Schultergelenkes einschränken. Das heißt, Bewegung, 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 immer unter dem Aspekt Beweglichkeit, ist quasi hier bei den kleinen Quickies fast das Hauptaugenmerk.
Wahrscheinlich achten wir ja eher auf breite Schultern, aber ansonsten schenken wir unserer eigenen Schulter wenig Aufmerksamkeit in der Regel, vermute ich mal. Es sei denn, sie fängt an zu schmerzen.
Das sehe ich genauso und deswegen sehe ich auch die ganzen Pumper eher kritisch, weil die machen unheimlich viel für die Schulter. Sie wollen in der Regel natürlich breite Schultern haben. Einen schönen Deltoideus, der Deltoideus ist derjenige Muskel, der so über die Schulter zieht, der so richtig so ein Paket dann da oben darstellt, der auch die breiten Schultern macht, neben dem Latissimus auf dem Rücken. Ja. Und da investieren wir manchmal mit viel zu hohen Lasten im Fitnesstraining quasi eine viel zu lange Zeit, die dann die Beweglichkeit einschränkt und für die kleinen Gelenke eine maximal hohe Belastung wird, die, wie wir gerade besprochen haben, der bei dem Hebel das Hundertfache quasi darstellt, der Last, die man hebt. Und da, glaube ich, brauchen wir viel mehr Sensibilität dafür, denn spätestens ab dem 60. Lebensjahr, wenn die Schulter so langsam die Karosserie so ein wenig Beulen bekommt, dann wird jede kleine Lappalie zu einem großen Problem und gerade Risse in der Sehnenplatte der Rotatorenmanschette, ja, führen dann zu einer deutlichen Beweglichkeitseinschränkung, zu Schmerzen und zu einem Verlust an Funktionalität und das ist schlecht.
Ich laufe ja gelegentlich um die Alster in Hamburg und neulich ist es mir passiert, dass ich mit einem anderen Läufer kollidiert bin und quasi eine Bauchlandung hingelegt habe. Der andere ist übrigens weitergelaufen.
Eieiei.
Weshalb ich das erzähle, ich habe mir dabei eine angerissene Sehne in der Schulter zugezogen und laboriere nun schon seit einigen Wochen damit. Deswegen meine Frage, wenn die Schulter so verletzungsanfällig ist, wie können wir das Risiko durch gezielte Schulterstabilität mindern?
Also in der Tat, das ist ja erstmal total blöd, wie kann einer weiterlaufen?
Ja, habe mich auch gefragt.
Das geht nicht. Okay, also das ist nicht zu akzeptieren. Aber kommen wir wieder zur Sache zurück. Natürlich ist eine leistungsfähige Schulter abhängig immer von der Muskulatur. Und gerade die Schulter ist unheimlich abhängig von der Schultermuskulatur, die auf allen Ebenen, vorne, hinten, seitwärts und oben drüber, für eine vernünftige Schulterbewegung sorgen muss. Und damit aber gleichzeitig auch für eine Sicherheit. Denn wir wissen ja, je leistungsfähiger etwas ist, gibt es mehr Stabilität, gibt es mehr Führung, gibt es mehr Kontrolle, gibt es eine bessere Arthrokinematik, so nennen wir das. Eine bessere Bewegungsqualität innerhalb der Gelenke. Die müssen ja miteinander harmonieren. Und die gilt es immer wieder herzustellen. Und dabei spielt natürlich die Muskulatur, wenn sie richtig ausgewogen, ausbalanciert trainiert ist, genau die richtige, ja, Garantie.
Können wir uns eigentlich auch selber die Schulter auskugeln oder passiert das nur mit Fremdverschulden?
Es gibt schon Fälle, ja, dass die Schulter so instabil geworden ist, dass das passiert. Bei einer normalen, funktionierenden Schulter kannst du das willkürlich nicht herbeiführen. Ich kenne allerdings Menschen, die können das, aber da ist viele Jahre im Vorfeld schon einiges schiefgelaufen. Manchmal gibt es so ganz komische Momente, dass man eine Tasche trägt, die zu schwer ist. Dann merkt man so eine gewisse, ja, Diskontinuität der einzelnen Gelenkkörper. Ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen mal mit einer Reiterin gesprochen, wo das Pferd dann plötzlich zur anderen Seite zog und die Schulter war fast ausgekugelt, weil das Pferd natürlich mit seiner rohen Kraft auch dazu geführt hat. Das heißt, es gibt viele Alltagssituationen, wobei das nicht eine so unmittelbar ist, wo das passieren kann. Ja, insbesondere dann, wenn die Muskulatur nicht vorbereitet ist auf das, was da kommt. Dann ist es eine große Gefahr, dass sie luxieren kann, wie wir das so schön nennen. Aber in der Regel ist ein Fremdverschulden oder ein Sturz, wie du es ja auch erlebt hast, dann zu diesem Auskugeln geführt.
Dann lass uns schnell zu den nächsten Übungen kommen, die genau diese Muskeln ja stärken sollen.
Ich bin immer ein großer Freund der Rotatorenmanschette. Rotatorenmanschette heißt insbesondere Außen- und Innenrotation machen. Das bedeutet also, dass man einen Gegenstand in die Hand nimmt, wieder mal eine Hantel, wieder mal die Wasserflasche und in einem 90 Grad gebeugten Ellbogen einfach nach vorne hält. Die Finger zeigen, die Hand zeigt also nach vorne. Und dann nimmt man diesen Gegenstand, führt ihn zum Rumpf, zum Bauch praktisch und geht genau in die andere Richtung, nach außen, 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 sodass der Gegenstand im rechten Winkel zum Körper ist und dann geht man wieder nach vorne. Das heißt also eine Rotation nach rechts und nach links, eine wunderbare Übung, um diese stabilisierenden Muskeln hier zu trainieren.
Kannst du noch eine weitere Übung?
Ja, das heißt gerade meine Lieblingsübung, der Hacker, ja, das ist ja, und wenn man den, den kann man so variantenreich
angestalten. Okay, das ist spannend.
Wer einmal den Hacker kennt, der weiß, dass es meine Lieblingsübung ist und das wird auch deine werden irgendwann mal, wenn es mit deiner Schulter so weitergeht. Wir machen aber nicht den klassischen Hacker, so wie ich ihn immer beschreibe, auch hier mit gebeugtem.
Jetzt bringst du doch ein bisschen Abwechslung.
Ja, Variation. Das bedeutet also, dass wir eben nicht mit angelegten Oberarmen im Ellbogengelenk gebeugt diesen Hacker machen, Auf- und Abbewegung. Nein, wir machen das mit gestreckten Armen. Das heißt, du streckst die Arme nach vorne, die Fingerspitzen zeigen weit von dir weg und dann führst du diese Hackbewegung durch. Auf, runter, auf, runter, ganz schnelle kleine Hackbewegung. Auch das ein klassisches Training eben der Schulterarmmuskulatur.
Ich wusste gar nicht, dass man den Hacker in verschiedenen Variationen machen kann.
Du kannst den sogar mit den Beinen machen, da haben wir aber noch nicht drüber gesprochen.
Achso, okay, das machen wir dann in einer anderen Folge. Gibt es noch eine Übung, die dir spontan einfällt?
Ja, ich habe ja gerade schon mal die Schulter-Außenrotation gesagt, wo man eben einen Gegenstand hat. Aber es gibt auch natürlich den Flieger. Mhm. Den Flieger in der Tischhalteposition. So nenne ich das immer. Ja. Was machst du? Du stellst dich aufrecht hin. Die Arme nimmst du zu beiden Seiten auf Schulterhöhe, streckst du sie einfach. Ne? Oberkörper beugst du dann leicht nach vorne. Und dann sind die Arme gestreckt, die Hände sind gestreckt. Und dann führst du sie vor dem Oberkörper und vor dem Unterkörper zusammen. Das heißt, du drückst sie quasi richtig zusammen. Und das kann man nach rechts und links machen, auf und ab, wie man so schön sagt. Und das ist eben ja eine Schulterbewegung, die seitlich auf und ab durchgeführt wird. Eine wunderbare Übung, die auch wieder andere Muskelanteile, die aber so wichtig sind, auch dementsprechend trainiert.
Was soll ich jetzt essen? Darf ich denn schon wieder essen? Ich habe doch noch den Schokoriegel im Schrank. Wenn dir solche Gedanken bekannt vorkommen, bist du nicht allein. Das nennt man Food Noise. Das sind ständige, unerwünschte Gedanken an Essen, die sich kaum abschalten lassen. Selbst dann, wenn man eigentlich keinen echten Hunger hat. Für viele Menschen mit Adipositas kann dieses Gedankenkarussell eine zusätzliche Belastung sein und den Alltag sowie die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Wichtig ist dabei zu wissen, Adipositas ist eine chronische Erkrankung und kein selbstverschuldetes Lifestyle-Problem. Eine aktuelle Umfrage von Novo Nordisk zeigt, dass jede zweite Person mit Adipositas Erfahrungen mit Food Noise hat. Die gute Nachricht ist, Food Noise und Adipositas sind behandelbar und niemand muss diesen Weg allein gehen. Auf über-gewicht.de findest du verständliche Informationen rund um Adipositas und Food Noise. Außerdem kannst du dort ärztliche Unterstützung finden, entweder bei spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in deiner Nähe oder per Videosprechstunde. Also, klick rein auf über-gewicht.de. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Stimmt das wirklich?
Es wird immer wieder behauptet, dass eine Versteifung des Schultergelenks, also eine sogenannte Schultersteife, auch bekannt unter Frozen Shoulder, sehr schwierig zu behandeln ist und die Behandlung auch sehr langwierig ist.
Man hat für diesen Begriff der eingefrorenen Schulter auch noch ein paar Alternativen, die ich aber hier nicht nennen möchte, weil bei allen ist es immer gleich die eingeschränkte Beweglichkeit. Und das hat verschiedene Ursachen natürlich. Es kann eine lange Inaktivität sein. Wenn du jetzt zum Beispiel ruhig gestellt wirst, kommt es auch zu einer Frozen Shoulder, zu einer eingefrorenen Schulter. Es ist eine Folgeerkrankung, eine Folgesymptomatik auch von einigen Stoffwechselerkrankungen, wie beispielsweise bei Diabetes Typ 2. Keine optimale Versorgung der Gelenkstrukturen, keine optimale Versorgung der Muskulatur und damit natürlich auch eine Beschränkung der Ernährung von Bindegewebe und Muskulatur führt unmittelbar auch eben gerade in der Körperperipherie bei Diabetes Typ 2 häufig zu derartigen Problemen. Entzündungsprozesse, gerade systemische, nehmen wir mal rheumatische Erkrankungen beispielsweise, auch die führen sehr schnell dazu, dass Gelenke einsteifen, versteifen. Und auch ein großes Problem eben gerade bei rheumatischen, entzündlichen Erkrankungen. Und insofern ja neben der langen Armruhigstellung, aber auch körperliche Inaktivität. Wer den ganzen Tag eben nur am Computer sitzt, überlastet insbesondere bestimmte kleinere Muskelanteile, der nie über Kopf arbeitet, führt einfach dazu, dass man dann irgendwann ja zu einer Einschränkung der Beweglichkeit kommt, weil Kapsel schrumpft, Bänder immer weniger elastisch bleiben und das führt dann auch langfristig eben zu einer Frozen Shoulder. Also gerade auch Entzündungsmechanismen, die durch Überforderung, Überlastung dort entstehen, die sind häufig Ursache dafür.
Können wir denn mit Hilfe von Schnelltests quasi erkennen, ob unsere Schulter einzufrieren droht?
Ja, ich würde erstmal versuchen, die gesamte Bewegungsamplitude zu realisieren. Und das heißt nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, also quasi die 360 Grad, insbesondere in der Ebene seitlich vom Körper, vorwärts und rückwärts, kann man sehr schön testen, kann man auch passiv testen, lässt man sich vielleicht führen, man legt sich hin und jemand anders versucht diese Bewegung herzustellen, dann merkt man auch, ob es Widerstände gibt, weiche oder harte Widerstände. Das gleiche gilt eben nach rechts und nach links, von vorne und hinten. Also diese Schulterbeweglichkeit sollte man immer mal regelmäßig trainieren. Ich habe ja vorhin schon mal von der Windmühle als für mich eine ganz normale tägliche Übung, um Beweglichkeit zu erhalten, heißt also, für eine Frozen Shoulder gibt es eben viele Möglichkeiten, aber insbesondere heißt es Bewegung, Bewegungsamplitude so maximal wie möglich herstellen.
Und welche Übung schlägst du vor, um einer Frozen Shoulder vorzubeugen?
Ja, die Windmühle ist das eine, dann die ganzen Gelenke einfach durchbewegen, den Ellbogen nach rechts und links, die Hände von rechts und links, den Arme von rechts nach links, beide Arme abwechselnd nach links und rechts drehen, nach unten kippen, nach oben, nach unten, Elevation nennen wir das, absenken wieder. Also all das, was man braucht. Wir brauchen die Rotation im Schultergelenk, das heißt die Rechts- und Aus- und Links-Außendrehung nach innen und außen mit beiden Armen. Und vielleicht sogar auch hier wieder die Wasserflasche oder die Hantel in die Hand nehmen und das mit leichter Rotation verbinden. Erst gegen, dann mit dem Uhrzeigersinn oder ganz schnelle kurze Kreise unter Beteiligung des Schulterblattes, weil bei vielen Bewegungen, das muss man mal so beobachten, müsste an sich das Schulterblatt mitgehen. Das Schulterblatt sorgt dafür, dass ab einer bestimmten Bewegungshöhe des Armes, insbesondere dann, wenn es über 60, 70, 80, 90 Grad Elevation geht, das Schulterblatt mitgehen möchte und sollte auch. Und wenn das nicht passiert, dann muss man immer mal gucken, warum ist das so? Kann dann ein Partner, eine Partnerin hinten mal den Finger auf das Schulterblatt legen, um bewusst auch zu lernen, das anzusteuern und mitzunehmen? Und nicht nur die Schultern hochziehen, was ja viele machen, und versuchen, diese Bewegung zu erreichen. Nein, Schulterblattbeweglichkeit heißt, dass es etwa ab 60, 70, 80 Grad Elevation immer auch eine Schulterbewegung mitgehen muss, damit das überhaupt passiert. Dann sinkt der Oberarmkopf auch wieder schön nach unten und dann ist der Gelenkspalt wieder frei. Das merken übrigens alle Menschen, die ein Impingement-Syndrom haben. Hast du das schon mal gehört,
diesen Begriff? Nee, das sagt mir gar nichts.
Impingement-Syndrom ist eine der gefürchtetsten Erkrankungen des Schultergelenks, weil dort die Sehne des sogenannten Musculus infraspinatus, die unterhalb des Schulterdaches, des Acromium, das fühlt man dir vorne so als prominenten knöchernen Punkt oberhalb des Oberarmes, dass dort unterhalb diese Sehne, die läuft da unten drunter, dann gequetscht wird durch Ablagerungen, die dort entstehen, aber auch insbesondere durch Prozesse, dass Entzündungen dort stattfinden. Und wenn ich das nicht mit einer Schulterblattbewegung begleiten kann, dann kann ich den Arm nicht mehr heben, weil diese Sehne dann zu stark gedrückt, gequetscht wird und der Schleimbeutel auch darunter leidet. Und dann erkennt man schon, ja, Schulterblatt dient unmittelbar auch der Beweglichkeitserhaltung des Schultergelenkes. Und da immer auch mal hinschauen, wenn die Beweglichkeit nicht ganz optimal ist.
Mal eine ganz doofe Frage.
Können wir durch langes Tragen von schweren Einkaufstüten auch unsere Muskeln trainieren?
Ja, wenn ich es dir nicht nur hängen lasse. Aber auch hier vielleicht, dieses Hängenlassen der Arme hat doch etwas Gutes, wenn ich eine schwere Last habe. Das kann man durchaus mal machen. Das nennen wir nämlich eine sogenannte Traktion. Und Traktion meint, dass dann quasi die Gelenkkörper auseinandergezogen werden und endlich wieder mehr Bewegungsspielraum ist. Das wird auch therapeutisch genutzt. Traktion, indem man zum Beispiel auf der Physiotherapie-Liege liegt, man hat einen Gegenstand in der Hand und dann zieht der Arm passiv quasi nach unten durch das Gewicht. Und deswegen ist Taschentragen manchmal sogar eine therapeutische Maßnahme für ein vielleicht eingeschränktes Gelenk in seiner Beweglichkeit. Und das hilft also. Auf der anderen Seite, wenn ich es immer mit einer muskulären Anspannung habe, indem ich beispielsweise immer im Ellbogengelenk gebeugt diese Tasche trage, dauerhaft, kann das zu einer Überlastung führen. Insbesondere zu einer Überlastung der Unterarmmuskulatur. Und nicht selten habe ich dann an der Innen- oder Außenseite eben entzündliche Reaktionen, weil ich Kräfte aufbringen muss, um die Tasche zu halten, insbesondere wenn sie schwer ist. Das ist wie viele Sportler es, die einen Tennisgriff in der Hand haben, dann kriegt man eine Epikondylitis.
Eine was?
Eine Epikondylitis, so heißt das. Das ist also eine Entzündung an den jeweiligen Epikondylen, also den knöchernen Auswüchsen rechts und links im Ellbogengelenk. Die kann man auch tasten. Und wenn man dann mal so ein bisschen spürt, an der einen Stelle habe ich ein Problem, dann weiß man genau, okay, die Muskulatur ist so überbelastet, kann durchs viele Tragen auch kommen.
Warum führen Verspannungen häufig zu einem Schulter-Arm-Syndrom und wie äußert sich dieses?
Du, eine ganz wichtige Frage. Denn Schulter- und Halswirbelsäulenbereich und damit der gesamte Nackenbereich, die gehören unmittelbar zusammen. Viele beispielsweise, die Schulter-Nacken-Probleme haben oder im HWS, im Halswirbelsäulen-Probleme haben, haben eigentlich Probleme an der Schulter oder umgekehrt. Deswegen muss man das immer praktisch parallel betrachten. Der Nacken, der Schulter-Arm-Bereich ist extremst anfällig dafür, insbesondere, weil es sind ja auch nur kleinere Muskeln, filigrane Gelenke, alles muss zusammenspielen. Und wenn wir da eine Anfälligkeit haben, dann führt dies unmittelbar erst einmal zu Verspannungen, die ja meist harmlos sind, aber dann wird es immer problematischer und kann irgendwann da auch eine richtige, ja langfristige Frozen Shoulder oder ähnliches daraus resultieren. Aber einerseits ist es eben die Filigranität, die kleinen Muskeln, die da arbeiten müssen, die Daueranspannung, die wir den Muskeln zumuten im Alltag durch unsere Computerarbeit oder ähnliches dringend und vor allen Dingen durch eine nicht optimale Haltung, insbesondere im Hals- und Kopfbereich, die führt dann zu einer Verspannung der Muskulatur.
Wie wichtig ist es eigentlich, dass wir so ein bisschen Abwechslung bei den Übungen einbringen?
Du, das ist total wichtig. Du kannst dir ja vorstellen, dass aufgrund der Filigranität und der Vielfältigkeit des Schultergelenkes Abwechslung total gut tut. Weil wir müssen alle Muskeln trainieren. Und insbesondere dann, wenn wir einseitige Muskeln trainieren. Beispielsweise Schwimmer, die immer nur Zugbewegungen machen. Oder eben Golfer oder Tennisspieler, die immer nur in die eine Richtung arbeiten. Die haben Probleme, wenn sie kein Ausgleichstraining machen würden. Ausgleichstraining heißt, andere Übungen machen, andere Belastungen machen, andere Reize setzen. Das ist wichtig, gerade für das Schultergelenk.
So, und um ein bisschen Abwechslung in unser Trainingsprogramm zu bringen, schaut euch unsere Videos auf YouTube an. Sie zeigen Top-Übungen zum Nachmachen und Ausprobieren.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
So, nach all den vielen Übungen, die du uns schon vorgestellt hast, schlag uns nochmal einen anspruchsvollen Quickie vor, um das Mini-Workout komplett zu machen.
Ich habe heute den Schneeengel mitgebracht.
Ach, das klingt gut.
Mit drei E's übrigens. Ja. Schneeengel. Ja, schreibt er sich. Du legst dich auf den Bauch, setzt die Zehen auf, die Zehenspitzen auf. Die Arme streckst du und mit der Ausatmung Arme, Kopf und Brust anheben. Dann Arme in der Luft kontrolliert nach hinten führen, Position einige Sekunden halten, dann wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Eine wunderbare Übung, hat viel mit Beweglichkeit zu tun, aber natürlich auch so ein bisschen, wir lernen dabei die Elevation und die Absenkung der Armmuskulatur und da sind alle quasi beteiligt und das ist gut so.
Ja, das werde ich jetzt alles öfter mal machen, damit du dich dann nicht mehr über meine schwachen Oberarme aufregen kannst.
Nein, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich wollte dir nur mal das Spiegelbild vorführen. Ja. Das musste ja mal einer sagen.
In der nächsten Folge werden wir mal die Frage klären, wie Hausarbeit auch Sport sein kann. Hörst du mir zu?
Ich höre dir zu, weil Hausarbeit. Aber normal gucke ich nämlich weg bei Hausarbeit, ich weiß. Genau. Weil dann schaue ich beschämt auf den Fußboden. Ja, wenn meine Frau hoffentlich nicht zuhört in den nächsten Sendung, was ich so erzählen muss, was ich beichten muss.
Darauf freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle zwei Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt. Hört doch mal rein.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.